Gott, himmlischer Vater, wir beten für deinen großen Segen, Herr, dass du, Geist Gottes, ihn längst und leitest, dass er das verkündigt, was du vorbereitet hast und dass unsere Herzen bereit sind, das aufzunehmen, was du uns heute schenken möchtest. In Jesu Namen. Amen.
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 Einen wunderschönen guten Morgen. Ich liebe ja Philippus Quizfragen. Und mir fallen immer keine ein, aber heute Morgen habe ich auch mal zwei mitgebracht. Und zwar, wir sind ja in der Ich-Bin-Serie. Und jetzt kommt die erste Frage. Wie oft wird denn dieser Satz Ich Bin in der gesamten Bibel erwähnt? So, ist so eine reine Schätzfrage, bin mal gespannt. Das ist schon mal richtig, Christoph. Joni? Wie viel? Na los, traut euch doch mal, haut mal ein paar Zahlen raus. Ja, noch viel mehr. Noch viel mehr. Noch viel mehr. Noch ein wenig mehr. 1300 Mal, so habe ich es zumindest gelesen, wird in der Bibel Ich Bin gesagt. Und noch eine Quizfrage. Christoph, du bist eigentlich fast richtig. Im Johannesbrief, wie oft sagt Jesus Ich Bin? Johannes Evangelium, sorry. Okay, und was sagt er so ungefähr? Siebenmal. Ja, siebenmal ist super. Toll. Also, die Quizfragen haben wir schon mal abgelöst. Und Paul hat ja in den letzten Malen immer damit begonnen, dass Mose Gott am brennenden Busch getroffen hat. Und Gott so zu Mose sagte, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Und dann stellt Gott sich Mose vor und sagt, ich bin, der ich bin. Oder man könnte es auch übersetzen vom Hebräischen, ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich bin der Seiende. Und da habe ich so gefragt, was könnte das für uns bedeuten? Und es bedeutet zum einen, dass Gott außerhalb von Raum und Zeit ist. Er ist ja sozusagen transzendent, das bedeutet außerhalb von Raum und Zeit. Gott hat sogar, und das können wir uns mit unserem menschlichen Bewusstsein kaum vorstellen, Raum und Zeit erschaffen. Er war ja vor dem Urknall sozusagen da. Gott ist immer im Jetzt. Eine zweite Sache, Gott ist von nichts und von niemandem abhängig. Wir alle sind und jeder ist von Gott abhängig. Und eine schöne Sache, Gott ist unveränderlich. Alles, was Gott uns sagt, das hält er. Er ist treu und verlässlich wie ein Fels und noch viel stärker als ein Fels. Und auch wenn Gott seinen Namen uns offenbart, bleibt trotzdem ein Geheimnis um ihn. Wir können ihn mit unserem Verstand niemals ergründen. Und er lässt sich niemals auf so ein Verständnis unseres Verstandes herab. Aber wir haben auch teilweise unser Gefühlsleben. Und wenn wir so manchmal so Gott wahrnehmen, dann haben wir ja so unser Gefühl auch dafür, wo wir ihn lieben. Und trotzdem, und das ist eine schöne Botschaft, werden wir in Ewigkeit Gott immer neu und tiefer und mehr kennenlernen. Jesus sagt ja, Gott kennen ist das ewige Leben. Und das ist auch so eine Hoffnung für uns, dass wir, falls es Tage im Himmel geben wird, jeden Tag Gott mehr kennenlernen werden in Ewigkeit. Jeden Tag lernen wir Gott mehr kennen. Und mit dem Bekanntgeben seines Namens an Mose sagt Gott, dass er mit Mose, mit dem Volk Israel und schlussendlich auch mit dir und mit mir eine Beziehung haben will. Gott möchte eine enge Verbindung mit dir haben. Und wie ich schon oft gesagt habe, mir fällt es eigentlich schwer, Gott so zu beschreiben. Ich kann Gott nur so bruchstückhaft beschreiben, aber es gibt jemanden im Alten Testament, ein ganz berühmter Prophet, der kann es oder konnte es richtig gut. Dieser Prophet ist so berühmt, dass die moderne Bibelwissenschaft sagt, den kann es nicht nur einmal geben, den muss es dreimal geben. Aber ich bin so gerne in der jüdischen, christlichen Tradition und sage, also über 2000 Jahre, ist Jesaja der Sohn des Amos. Und da möchte ich euch mal aus Jesaja 40, hatte ich letztens in meinem Bibelleseplan, so Auszüge aus dem Kapitel vorlesen. Jesaja 40, da steht, seht, da ist euer Gott. Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Und jetzt fängt's an. Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ergründet? Und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass er ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts wiese, dass er ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte? Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, also zu den Sternen, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Heer abgezählt herausführt, er ruft sie alle, also jeden einzelnen Stern, beim Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Und jetzt noch kommt eine kleine Ermutigung an uns. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen. Das ist einfach gut, wie Jesaja uns das sagt. Und obwohl wir Gott in seiner Herrlichkeit nicht beschreiben können und er, wenn man so darüber nachdenkt, so groß und herrlich und ich möchte fast sagen, auch fürchterlich ist, weil es steht auch geschrieben, es ist fürchterlich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, ist er doch Liebe. Gott ist die liebende Liebe. Und weil er Liebe ist, da hat er gegenüber den Geist und den Sohn. Und der Sohn ist ja Jesus, ist eine Metapher. Und ich habe letztens eine andere schöne Metapher gelesen im Hebräer 1, Vers 3. Und da steht, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Und ich habe mir so vorgestellt, jedes Mal, und wir hatten ja in den letzten Tagen so herrlichen Sonnenschein, und jedes Mal, wenn wir die Sonne so sehen, dann sehen wir Gott. Und wenn wir diese Strahlen auf unserem Gesicht spüren, dann ist es Jesus. Jesus ist das Abglanz, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, der Sonne. Und jetzt komme ich zu dem Predigtthema des heutigen Tages, des Sonntages. Jesus spricht, ich bin die Tür. Steht im Johannes, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und wisst ihr, es gab eine Zeit der Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Und zwar im Garten Eden. Adam und Eva hatten Gemeinschaft mit Gott. Es steht geschrieben, die wandelten in der Kühle des Abends und haben sich mit Gott unterhalten. Und ich glaube, dass das so nicht nur sachliche Gespräche waren, sondern es waren so Gespräche der Liebe. Gott wird so liebevoll zu denen geredet haben und ihnen gesagt haben, wie lieb er Adam hat und wie lieb er Eva hat. Und wahrscheinlich hat es auch Adam zu Gott gesagt, so auf so einer emotionalen Ebene auch. Und es war einfach eine herrliche Zeit der Gemeinschaft und des Miteinanders. Und dann ist diese tragische Entscheidung gefällt worden. Von Adam wurde dafür verantwortlich gemacht, dass Sünde in die Welt, ins Leben gekommen ist und eine Trennung zwischen Gott und den Menschen vollzogen wurde. Und die Menschen konnten keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben, weil Gott keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann, weil Gott heilig ist. Gott ist Liebe ohne Falsch, Licht ohne Schatten, Reinheit ohne Makel. Gott kann diese Unreinheit nicht ertragen. Wir Menschen, wir könnten vielleicht sagen, na ja, lass doch einfach mal 5 Grad sein, hab dich nicht so. Aber Gott kann das nicht tun. Und ich habe so nach einem Bild gesucht oder nach verschiedenen Bildern. Und ich habe mir so vorgestellt, stell dir vor, du kommst mit eitrigen Pockennarben ins Krankenhaus, in den absoluten Reihenraum einer Intensivstation und willst deinen Freund besuchen. Und der Oberarzt sieht dich, wie du so vor dich hin eiterst und sagst, es ist aber total lieb von dir, dass du jetzt deinen Freund besuchen willst. Ist okay, komm einfach rein. Das würde er nicht tun. Er würde sagen, nein, es geht nicht. Das ist nicht gerecht. Oder ein anderes Beispiel. Stellt euch vor, ich hatte ja mal 2 Stunden Gitarrenunterricht und würde sagen, ich würde zu Daniel Barenboim, falls er noch lebt, gehen und sagen, ich möchte in der Philharmonie mitspielen. Und er sagt zu mir, naja Thomas, ist okay, du kannst mitspielen. Ich könnte ja nicht mal im Lobpreis hier mitspielen, weil alles zerstören würde. Oder ein drittes Beispiel, es ist vielleicht banal, aber es ist mir in der letzten Woche passiert. Ich war auf einem Seminar in Künzelsau und hatte die Gelegenheit, in einem ganz schönen Hotel einzuchecken. Dieses Hotel hat sogar ein angegliedertes Sternerestaurant. Und ich war zwar nicht in dem Sternerestaurant essen, aber in so einem relativ noblen Restaurant, ein 3-Gänge-Menü mit Kellnern in Frack und allem drum und dran und Weinbegleitung. Und danach bin ich so auf mein Zimmer gegangen und es ist so ein altehrwürdiger Bau und mein Zimmer grenzte an einen Seminarraum. Und in dem fand ich jetzt so ein bisschen uncool, aber erkläre ich euch später. Jedenfalls blieb da Licht an in dem Seminarraum. Und es störte mich irgendwie, weil ich dachte, naja, dieses Licht muss ausgemacht werden. Jedenfalls hatte ich schon meine Hose ausgezogen, hatte nur noch ein Pullover an und ein Hemd, ging raus, schaltete das Licht aus und hinter mir fiel die Tür zu. Und ich stand sozusagen in der Unterhose mit Hemd und Pullover da und dachte, Scheiße. Und jedenfalls bin ich dann gegangen, habe ein Kissen genommen und musste ja runter in dieses Restaurant. Und bin also runtergegangen mit meinem Kissen vor meiner Hose. Und Gott sei Dank kam ein Kellner und hat mich so angeguckt, hat dann nur zur Decke geguckt. Und ich habe gesagt, ich habe hier ein Kissen, ich habe keine Hose an, aber einen Schlüpfer habe ich an. Könnten Sie mir bitte den Schlüssel geben? Meiner ist drin, ich wollte das Licht ausschalten. Und ich will damit nur erzählen, wir wissen, wie unpassend das ist. Im Nobel-Restaurant ohne Hose zu erscheinen. Obwohl heutzutage in Berlin ist vielleicht alles möglich, aber dieses Beispiel ist noch viel banaler. Sünde ist viel schlimmer. Gott sagt in seinem Wort, der Sünde Lohn ist der Tod. Und wer sündigt, stirbt auf Ewigkeit. Und viele Menschen fragen sich, warum muss es so sein? Gibt es nicht einen anderen Weg, den Gott gehen könnte? Viele Atheisten sagen das, auch die Moslems sagen das und viele liberale Christen sagen mittlerweile auch, ist das Kreuz wirklich nötig, so eine blutrünstige, mittelalterliche Strafe? Und sogar Jesus sagte im Garten Gethsemane, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber wie schon gesagt, Sünde hat eine Konsequenz. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und die bringt Trennung von Gott. Weil Gott so absolut heilig ist, kann er keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Und jemand muss dafür bezahlen. So an vielleicht auch ganz banalen Beispielen festgemacht. Letztens wurden ja hier bei uns die Gitarren gestohlen. Wir müssen bezahlen für eine neue Gitarre. Und wenn man sich so vorstellt, dieser kleine marokkanische Junge, der getötet wurde in Aschaffenburg, oder die vielen Ermordeten in Auschwitz, es ist gut, dass es einen gerechten Richter dafür gibt. Und stell dir vor, der Richter würde sagen, na, ist okay, ich lass dich einfach frei, ich bin nett. Aber Gott ist ein gerechter Richter und es wäre nicht gerecht. Und dafür ist das Kreuz. Und dieses Kreuz ist der einzige Weg, wo Gottes Gerechtigkeit mit der Liebe verbunden wird. Ohne das Kreuz gäbe es entweder nur Gerechtigkeit und jeder würde für seine eigene Sünde bezahlen, oder es würde nur Liebe geben und es gäbe keine Gerechtigkeit. Gott würde unsere Sünden einfach übersehen. Aber das Kreuz verbindet beides. Gott bestraft die Sünde, nimmt sie auf sich, nimmt die Strafe auf sich selbst und es ist wahre Liebe. Und durch dieses Kreuz geschieht so ein stellvertretender Austausch. Und das Schöne ist, und jetzt komme ich zur Tür, das Kreuz ist nicht nur die Rettung vor der Hölle, sondern es ist eine Ermächtigung zur Gemeinschaft mit Gott. Deshalb sagt Jesus, ich bin die Tür. Und zwar sagt er, oder steht geschrieben im Johannes 17, Vers 19, ich heilige mich für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Und was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, dass wir durch diesen Austausch, den Jesus mit uns macht, nicht nur so als Sünder durchs Feuer gerettet vor Gott erscheinen können, aber irgendwie immer noch dieser Makel des Sünders an uns klebt. Ich möchte mal noch mal in dem Bild des ohne Hose im Restaurant bleiben. Doris Vorschlag war ja, ich hätte mir den Vorhang abreißen sollen, den um mich hüllen und so ins Restaurant gehen sollen. Und wenn ich so ist es nicht bei Jesus, dass ich ins Restaurant komme, sondern dieser Austausch ist, dass Jesus uns so einen perfekt passenden Anzug gibt. Ein Maßanzug, wo drauf steht, gerecht, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Dass wenn Gott uns sieht, er Jesus Christus sieht und wir perfekt hineinpassen. Wir sind nicht nur so ein Sünder, sondern er sieht durch das Blut Jesus in uns. Und das ist einfach dieser perfekte, herrliche Austausch. Du hast so einen Anzug, so ein Kleid an, auf dem steht gerecht. Das ist die Tür, das ist Errettung aus Sünde, aber die Einladung zur Liebesgemeinschaft mit Gott. Wir haben durch Jesus Zutritt zu Gott auf eine Art, wie kein Mensch es jemals haben könnte. Jesus ist die Tür, bedeutet, dass die Cherubinen ihr feuriges Schwert wieder senken und wir wie im Garten Eden wieder Zugang zu Gott haben. Zugang zu dieser Liebesgemeinschaft. Das ist, glaube ich, diese Weide, diese, was uns nährt, was uns sättigt, was uns Speise gibt, dass wir Zeit mit Gott haben, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben, dass wir so ein Liebesgespräch haben und stark daraus werden, dass wir jederzeit zu Gott kommen können, so wie wir sind, dass wir keine Rituale, irgendwelche besonderen Fastenzeiten einhalten müssen, sondern so wie wir sind, können wir mit Gott Gemeinschaft haben. Und er hört dir zu und du hast Zugang zu seinem Frieden, zu seiner Kraft und zu seiner Liebe. Zusammengefasst heißt es, Beziehung statt Religion. Beziehung mit Gott kommt nicht auf deine Taten an, sondern auf dein Vertrauen zu Jesus Christus. Und C.S. Lewis hat mal einen Satz gesagt, du verstehst vielleicht nicht, wie deine Verdauung funktioniert, aber die funktioniert trotzdem. Und du verstehst vielleicht auch nicht, wie das Kreuz und der Zugang zu Gott funktioniert, aber es funktioniert trotzdem. Und darauf dürfen wir vertrauen. Und ich möchte euch und uns Mut machen, dass wir darin leben und daran Anteil haben. Amen.